Plattenplausch. Der Podcast für Tischtennisfreunde.
Hier ist der Plattenplausch. Hier ist der Podcast für alle Tischtennisfreunde, für alle Tischtennisfans. Und wir begrüßen euch zur zweiten Ausgabe von Plattenplausch. Und natürlich ist wieder mit am Start der fantastische Erik Bottroff, der mich jetzt hier gerade wirklich zulacht, muss ich sagen. Hallo Erik erstmal.
Hallihallo. Hallihallo.
Du siehst ja unglaublich entspannt aus da, gerade hier auf dem Bildschirm. Geht's dir gut, Erik?
Mir geht's bestens. Danke, danke. Ja, entspannt. Ich denke, wir haben die richtige Atmosphäre geschaffen für einen schönen Abend. Ja, danke der Nachfrage. Wie sieht's bei dir aus? Du siehst noch ein bisschen abgearbeitet aus. Wie kommt das?
Ja, man kann ja sagen, wir zeichnen jetzt hier sozusagen abends auf und es ist Mittwochabend und ich habe Feierabend und es war ein anstrengender Arbeitstag. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich tierisch hier drauf gefreut und bin scheinbar ja noch ein bisschen so aus dem Arbeitsrhythmus sozusagen raus und komme jetzt so langsam rein hier in das nette Pläuschchen, das wir heute haben werden wieder, genau. Und ja, ich muss sagen, Erik, ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, aber ich war wirklich hellauf begeistert von dem Feedback, von den vielen Rückmeldungen, die wir bekommen haben jetzt in den letzten Tagen nach der ersten Sendung, nach unserem Debüt. Da gab es wirklich berechtigte Kritik. Es gab viele Technik-Experten, die uns noch ein paar Tipps gegeben haben. Es gab Leute, die sprachlich was gesagt haben. Viele waren inhaltlich zufrieden. Also insgesamt, die Resonanz war wirklich cool. Ich habe mich tierisch gefreut über jede einzelne E-Mail und Nachricht, die so reinflog. Und das hat auf jeden Fall noch mehr angestachelt und motiviert, jetzt sozusagen das Ding, dieses Projekt hier weiterzuführen. Wie ist es dir damit
gegangen? Absolut, ja. Auch ich war anfangs überwältigt, was für eine Resonanz wir hatten, was wir für eine Rückmeldung bekommen haben. Hätte ich persönlich nie mit gerechnet, dass wir so viele Leute da irgendwie mit erreichen. Teilweise kann man sagen, berühren sogar. Wir haben wirklich ganz, ganz fantastische E-Mails bekommen. Wie du schon sagtest, natürlich berechtigte Kritik. Klar, es gibt immer was zu verbessern. Es gibt Leute, die das Haar in der Suppe suchen. Die soll es auch weitergeben. Wir nehmen uns der Kritik an. Wir versuchen uns stetig zu verbessern. Wir sind da offen für alles. Aber insgesamt denke ich, können wir mit unserem Debütauftritt. Wir hatten davor auch so ein bisschen Wettkampfspannung. Das habe ich heute so tagsüber gemerkt. Es ist auch wieder aufgekommen. Es stand fest, dass wir heute Abend hier nochmal einen kleinen Plausch halten.
Das stimmt.
Hat sich diese Spannung wieder aufgebaut. Das ist auch so ein bisschen Wettkampffeeling. Für die Rückmeldung vielen, vielen Dank an alle Hörer, an alle Hörerinnen natürlich auch. Und wir sind begeistert.
Wir haben auch viele Themenvorschläge bekommen, die will ich jetzt gar nicht alle vortragen. Vielleicht ein oder zwei haben sich ganz besonders stark gewünscht oder so ein Thema, das scheinbar viele, viele Hörer angesprochen hat oder die sich viele wünschen, ist so die Frage nach so einem klassischen Werdegang als Kaderspieler. Da kam eine Mail rein an kummerkasten@plattenplausch.de und auch die Frage, so ein bisschen dieser Trainerwerdegang, wie der quasi aussehen könnte. Und den beiden hier, einmal ist es, hier sehe ich gerade nochmal, ich habe die Mail gerade hier aus, einmal ein Yannick aus Tündern. Den beiden kann man eigentlich nur sagen, dass das bei uns sowieso schon als richtiges Thema auf der Agenda gestanden hat und auch noch weiterhin steht und wir da auf jeden Fall eine komplette Sendung zu machen wollen. Und
die decken wir ab, das ist gar kein Problem.
Da kommen wir rein, ne? Das ist überhaupt keine Frage.
Also die Anfragen, die können wir problemlos bedienen, werden wir auch bedienen, brauchen wir vielleicht nur noch ein, zwei Wochen Zeit, bis wir dann da soweit auch sind, aber sehe ich gar keine Probleme.
Genau, und auch die Frage nach, vielleicht die noch kurz für diese Feedback-Nummer, die Frage nach Rubriken oder nach Kategorien, die wir ja auch schon so leicht angeteasert haben, auch da sind wir natürlich dran. Trotz allem muss man sagen, ich glaube, wir bleiben beim Pläuschchen, Erik. Wir halten Plausch, wir wollen da auch genauso rangehen und da muss ich dich direkt mal fragen, weil du bist ja wirklich im kompletten Plauschmodus, wenn ich dich so sehe. Und ich muss auch gleichzeitig sagen, du siehst jetzt irgendwie noch nicht direkt so aus, als ob du diese Woche so irgendwie so eine 8-Einheiten-Woche hinter dir hast. Bist du in die Saison eingestiegen? Du hattest doch letzte Woche es groß angekündigt, beziehungsweise darauf gehofft. Jetzt sind die Hallen offen. Bist du in einer Halle mal gewesen?
Ja, das ist eine starke Frage, ja.
Aufpassen, dein Trainer hört zu.
Dass wir uns,
Aufpassen, der Trainer hört zu.
Der Trainer hört zu, ja. Der hört tatsächlich zu. Wichtig ist es, also, dass du mir die Frage halt auch im Vorfeld überhaupt nicht sagst, dass du mich sowas fragen möchtest. Ne? Das ist wirklich überraschend. Schön, muss ich sagen.
Du strahlst
schön.
Mich einfach an, deswegen
ja.
Du siehst noch
ja, also ich hab,
entspannt aus.
Ich habe an meinem Gewichtsproblem angefangen zu arbeiten, sage ich mal. Das ist natürlich auch ein Arbeitsvorgang, den kann man nicht von heute auf morgen bewältigen. Ich habe tatsächlich die ersten Kilos verloren. Das mit dem Joggen kommt immer näher, muss ich sagen. Also meine Frau rückt mir immer mehr auf die Pelle. Ich glaube, ganz so lange kann ich mich da nicht mehr rauswinden.
Aber wie hast du das verloren? Gewichtsverlust durch durch?
Ja, ich habe also,
durch Podcasten hab, oder?
Schön wär's. Dann wird's jeden Tag eine Folge geben. Gewichtsverlust durch Reduzierung der Kohlenhydrate.
Hi, der Witzka.
Ja, okay. Macht überhaupt keinen Spaß, aber so nach 3-4 Tagen, also ich habe vor, ja, seit der letzten Folge, also ich habe jetzt ein paar Tage wirklich komplett auf Kohlenhydrate verzichtet, mehr oder weniger. Das fängt morgens beim Frühstück an, das sind so Kleinigkeiten. Das ist für mich persönlich ein erfolgreicher Weg, weil ich den auch schon mal gegangen bin und dadurch ja fast 30 Kilo abgenommen habe.
Okay.
Dann natürlich durch Schludrigkeiten kann man dann die also kann ich beziehungsweise konnte ich die Disziplin nicht aufrechterhalten und es hat sich dann in so einem schleichenden Vorgang hat sich das alles wieder so ein bisschen aufgebaut.
Ja. Schleichend, die Rückhand war aber nicht so schleichend dann, ne? Also die kommt ja trotzdem.
Die Rückhand ist schnell, ja, aber der Bauch, ja, aber der Bauch ist schleichend, ne?
Ja.
Ich habe ja den Weg jetzt wieder eingeschlagen, habe da die Zügel wieder ein bisschen fester in die Hand genommen und dann geht's halt bei mir auch wirklich relativ schnell. Mit der Gewichtsreduktion, so heißt, glaube ich, das Fachwort. Das geht dann schnell. Ich muss halt nur hart bleiben. Ich hatte heute mal einen kleinen Ausreißer. Da muss ich auch noch mal auf dein Vorwort eingehen. Natürlich Rubriken, Kategorien, alles richtig, wichtig und notwendig. Gar keine Frage. Aber der Plauschcharakter, lieber Lennart, den lassen wir uns nicht nehmen.
Nein, der ist gesetzt.
Der bleibt. Da komme ich nämlich direkt zu einem kleinen Anekdötchen, das ich gerne erzählen möchte. Und zwar habe ich heute, ich bin ja auch ein Feinschmecker. Ich probiere unheimlich gerne neue Sachen aus. Ne? Man sieht es halt leider auch auf meinen Hüften. Aber heute, muss ich sagen, habe ich eine Gin-Mayonnaise gekauft.
Ist sie alkoholhaltig?
Habe ich gelesen, ja. 2% Alkohol enthalten.
Mhm.
Haben wir so als Bonbon gekriegt zum Einkauf dazu in so einem Gewürzladen. Habe ich heute natürlich direkt mit dem Bauchfleisch mal ausprobiert.
Und?
Fantastisch. Also kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Da gibt es wirklich nichts dran auszusetzen. Ganz fantastisch. Ganz, okay. Ganz, ganz fantastisch.
Also sozusagen der ein oder andere kulinarische Tipp wird uns sicherlich oder vielleicht auch eher dir, mal gucken, hier häufiger mal rausrutschen.
Die gehen mir leicht von den Lippen.
So, das ist dann ist auch okay. Aber Erich, zum Trainingseinstieg, auch wenn er sozusagen noch in der Theorie bei dir stattgefunden hat, die Entwicklung ist total erfreulich, jetzt hier so aus Verbandsperspektive. Total schön zu sehen, dass bei uns zum Beispiel fast alle Landesstützpunkte wieder aufgemacht haben, die Hallen ja mehr und mehr sozusagen sich wappnen, die Vereine Training anbieten. Jetzt kommen viele raus aus der Pause und genau, wir sind ja hier der Podcast wirklich für alle Tischtennisfreunde. Wir wollen natürlich auch Service bringen und Service anbieten und deswegen finde ich irgendwie ganz spannend nochmal vielleicht zu besprechen, wie so ein Trainingseinstieg nach so einer langen Pause, normalerweise ja nach einer Sommerpause, dann aussieht. Wir haben das letzte Woche schon so leicht mal angesprochen, aber vielleicht mal so ganz konkret.
Genau. Ja, das ist unser für die wenigen Kritiker. Das ist unser Thema für heute, unser Hauptthema. Da wollen wir einfach euch ein bisschen Einblicke geben in unseren Wiedereinstieg ins Training, wie der ablaufen wird. Also bei mir ist es abzusehen, es ist noch nicht abzusehen, wann er startet, aber wie er ablaufen wird, das steht leider schon fest. Und da wollen einfach, ja, Lennart und ich euch so ein paar Einblicke geben, wie das bei uns aussehen wird. Und vielleicht kann der Lennart noch ein paar Sachen dazu sagen, wie es denn eigentlich ja bei den Kaderspielern aussieht, wie die dann wieder den Einstieg geschafft haben oder wie die ersten Trainingseinheiten absolviert haben.
Ja. Ja, genau, das ist irgendwie ganz witzig, weil man dann auch merkt, wie man so als sozusagen in dieser Trainerrolle ja doch auch echt viel aus seinem eigenen Spielerdasein so sozusagen transportiert. Und ja, die Jungs in dem Fall, die ich jetzt hauptsächlich betreue, waren wirklich im Großen sehr fit, als sie zurückkamen. Deswegen, wir konnten da wirklich am Tisch loslegen. Und ich bin immer so ein großer Fan davon, dass man auch wenn man natürlich am Anfang immer versucht, sozusagen viele Bälle zu spielen, das ist ja immer so der Wunsch von allen, erstmal wieder so einen Rhythmus zu finden, die alten Automatismen zurückzugewinnen, bin ich auch ein großer Fan von. Also, oder glaube ich, da führt kein Weg dran vorbei, dass man natürlich erstmal...
Ja, ich glaube, das ist Grundvoraussetzung.
Das glaube ich auch, also dass man natürlich erstmal wieder so auch seine Lieblingsschläge, seine Wohlfühlschläge wieder erstmal wieder wirklich versucht zu reaktivieren. Das war auch bei uns der Fall so und das ist auch bei mir sozusagen immer der Fall. Nur gleichzeitig bin ich dann auch Fan davon, das nicht zu lange rauszuzögern, sondern dass man dann wirklich versucht, und ich glaube, das ist so eine Art Idee auch, die sich dann durch die Trainingseinheiten zieht, diese regelmäßigen Ballwege, ne, ob das so eine einfache Übung ist wie einfach zweimal Vorhand, zweimal Rückhand oder sogar 1-1 oder ja, einfach so, wo man sehr genau weiß, wo der Ball hinkommt, dass man den Ballweg kennt, dass man den irgendwann, und ich bin Fan davon, das einigermaßen zeitnah zu tun, auch nach so einer langen Pause, ja, mit so gewissen unregelmäßigen Elementen versieht. Das ist in dem Fall, um jetzt mal ein konkretes Beispiel zu nehmen.
Dabei verlaufe ich mich immer.
Ja, das passiert aber allen, aber ich finde, wie gesagt, dieses Verlaufen auch gar nicht so schlimm, weil letztendlich, genau, ist ja auch der Kopf gefragt bei dieser Sportart, die ja irgendwie, glaube ich, unglaubliche Wahrnehmung erfordert und letztendlich auch über Antizipation ja, abläuft oder also Vorwegnahme von irgendwelchen Ballwegen, dass man das auch wieder schnell einstudiert. Und ich glaube, dass es immer ein super Tipp ist. Ich habe mal in der Mannschaft in Köln, die hat damals, glaube ich, was war das, so Bezirksniveau gehabt, Training gegeben für so ein halbes Jahr. Das war super spannend, weil da auch sich Spielerinnen und Spieler, es war gemischte Gruppe, schnell verbessert haben und das noch nicht so kannten, sozusagen dieses unregelmäßige Training. Und auch nach der Sommerpause oder in der Sommervorbereitung, ja, am Anfang auch, genau wie du gesagt haben, sie verlaufen sich total, aber dann gemerkt haben, dass so eine Übung durch so ein kleines unregelmäßiges Element, also zum Beispiel...
Es wird unglaublich, es ist nur ein Ball, der unregelmäßig
genau,
ist und dadurch wird die ganze Übung...
Schwieriger, ne?
Dreimal schwieriger.
Genau, ja, und wenn du jetzt konkret einen haben willst, ist ja so der Klassiker von ganz vielen... ich weiß, dass mein alter Trainer oder mein letzter Trainer Dirk Huber, der würde mich dafür wahrscheinlich wirklich irgendwie ans Kreuz nageln wollen, wenn ich so eine Übung vorgebe, weil der großer Fan von eigentlich nur unregelmäßigen Ballwegen war.
Von auch. Unregelmäßigen Übungen, ne? Das habe ich, genau, auch, das hab, ja, ich, ja, auch festgestellt über auch ein Spieler, ja, ein Spieler, ja, von dir, kann man sagen, die ja auch teilweise bei uns in Dortmund trainieren. Da war ich wirklich überrascht. Wir sind da in unserem Trainingstrott drin und machen ja mehr oder weniger unsere Übung. Und dann kommt da ein Spieler von dir, der Björn Helbing in dem Fall, kam zum Training und sagte: Nee, Erik, jetzt wird nicht mehr hier nur in die Rückhand gezogen. Ich ziehe jetzt in die komplette Rückhandhälfte. Auch beim Blocken wird sich bewegt.
Ja.
Da dachte ich, oh, ich muss mich doch erstmal von der aktiven Phase, die ich gerade hinter mir habe, ist ja auch Block immer, oder die passive Seite, was natürlich, ich sag mal, für junge Spieler oder ja, eigentlich auch, ist egal, ob das für junge oder für alte ist, ist ja komplett falsch, dass die Blockseite oder die Passivseite die Ausruhphase ist, aber gerade in der Saisonvorbereitung, wo so eine, ja, Übung, weiß ich nicht, also wir spielen dann in der Saisonvorbereitung eine Übung 10 bis 12 Minuten aktiv pro Seite.
Das ist lang, ja. Das ist echt, das ist ein Brett.
Viermal und, boah, also gerade dann am Anfang, wenn dann erstmal die 12 Minuten um sind, dann freue ich mich erstmal auch zu blocken. Und dann sagt der Björn, nee, wir Geißböcke, wir ziehen überall hin in die Rückhand. Wir ziehen nicht nur auf eine Stelle.
Ja, das hat er verinnerlicht. Aber genau, das ist natürlich dann schon sozusagen so advanced, also oder eigentlich auch sinnvoll advanced, dass wirklich der Passivspieler bewusst sozusagen auch sich bewegen muss in der Rückhandhälfte. Ja, bei vielen, ich glaube, Menschen, die jetzt nicht ganz so präzise sowieso die Rückhand treffen, ist das sowieso mit von der Partie, dass da unregelmäßig der Passivspieler agieren muss. Aber wenn man
präzise mit der Rückhand ist ja, also bei mir ist nicht präzise, weil zu schnell, und bei dir ist nicht präzise, weil zu selten.
Weil dann doch mit Vorhand, genau. Nee, aber um jetzt mal so ein konkretes Beispiel zu bringen, also diese Klassikerübung, ne, Rückhand Mitte, Rückhand Vorhand, glaube ich, wird in ganz vielen Hallen gespielt und
Das ist ja die klassische Sommerübung.
Genau, und die, wenn man die sagt, na okay, mach mal 4-5 Minuten zum Reinkommen, ne, vom Feeling her ein gutes Gefühl bekommen, reinfinden, die Techniken wieder.
Oh, das war aber direkt eigentlich einer fürs Phrasenschwein, ne? Vom Feeling her
stimmt,
ein gutes Gefühl.
Ja, das gut. Ja, genau, ja. Also es hat sich schon leider so irgendwie in meinem Wortschatz verinnerlicht, dass ich gar nicht mehr merke, dass es, na egal. Auf jeden Fall Rückhand, Mitte, Rückhand, Vorhand, und dann kann man nach 4 Minuten schon, es ist eine Kleinigkeit, ne? Sagt man auf einmal 1 bis 2 Rückhand, Mitte, Rückhand, Vorhand. Das reicht schon, ne? Also ein Element am Anfang, 1 oder 2 Bälle in die eine Seite und schon.
Ein Mosaiksteinchen verdrehen und schon steht alles auf dem Kopf.
Genau, und dann hast du sozusagen so eine regelmäßige Übung, die du einfach dann ja sukzessive erschweren kannst. Und das ist, ich finde das sozusagen ein ganz fantastischer Weg, um aus einfachen, regelmäßigen Übungen quasi möglichst früh, und das bin ich Fan von, auch wenn der Ball laufen soll, dass man sich traut, unregelmäßige Elemente reinzubauen, um nicht nur die Beine und die Motorik wieder zu aktivieren, sondern auch den Kopf, das Auge früh mit reinzunehmen. So, und ich weiß nicht, das ist, glaube ich, immer so ein Tipp, den ich immer gerne gebe, wenn man sagt, man ist eigentlich auch noch in der Vorbereitungsphase und will klotzen, dass man trotzdem nicht ganz vergisst, auch hin und wieder zu beachten, dass unser Sport leider alles andere ist als regelmäßig.
Absolut richtig, ja. Ja, wir machen es, also, was heißt wir? Ich mache es da ein bisschen anders. Oh, jetzt hat es aber geploppt, ne? Schön.
Ja, so ein Feierabendbierchen.
Verdient, würde ich sagen. Ja. Verdient, würde ich sagen. Genau. Schön.
Aber wie trainierst hast du? Hast du noch? Bist du da anderer Meinung? Also wie steigst du ein?
Ja, ich habe gerade schon angesetzt. Ich habe gerade schon angesetzt. Ich mache es ein bisschen anders, weil ich glaube ich auch. Also ich gehe erst auf diese regelmäßigen Übungen. Spiele eigentlich ganz sinnfrei 8 Minuten, 10 Minuten. Ja, am Anfang natürlich 10 Minuten. Wirklich 2-2. 2 Vorhand, 2 Rückhand, 2 Vorhand, 2 Rückhand. Wenn es dann irgendwann, wenn ich das Gefühl habe, okay, es läuft, ich halte es körperlich durch, dann steigere ich das, also da lasse ich mir wirklich relativ lange Zeit, steigere das und umlauf nach einem Rückhandball und spiel Vorhand. Nicht, weil ich im Spiel dann Vorhand spielen möchte, sondern einfach, um diese Tischtennis-spezifische Ausdauer zu bekommen. Um mich dann, ich muss halt einfach einen Schritt mehr machen am Tisch, in der tiefen Beinstellung. Und dieser Schritt mehr tut unglaublich weh, mir zumindest. Im Spiel würde ich es nie machen, oder habe ich es auch überhaupt nicht verinnerlicht im Spiel, meine Rückhand zu
laufen.
Ist
ja auch Quatsch, wollte ich gerade sagen. Du hast ja,
das ist ja dein Wunderball. Ne?
Ja. Ja. Da habe ich auch immer gesagt, also ich finde so dein Gegenzieher ist mit der Vorhand noch besser. Also wirklich, da muss man dich irgendwie erwischen.
Aber erst seit kurzem, ja, seit kurzem.
Aber mit der Rückhand so, diese Nummer irgendwie, dich da irgendwie anzuschupfen, also so, oder auch sogar so ein verzögerter Flip, ne? Den ich mir damals irgendwie von Jochen Lange mal abgeguckt habe, so, wo man so ganz spät erst.
Der ist immer falsch abgebogen. Der hat immer angedeutet links und dann nach rechts.
Genau, und das hast du sogar.
Bis man dann irgendwann raus hatte, der kann gar nicht so abbiegen, wie er blinkt. Der fährt immer in die falsche Richtung.
So.
Dann und wiederum war es okay.
Genau, und das hast du bei mir, glaube ich, auch recht früh bemerkt. Und dann hat das geschallert immer. Ich habe einen Spieler in Erinnerung. Das hat übrigens wirklich, ich weiß nicht, im Pokal oder so in Köln, das war netto Spielzeit. Ich weiß nicht, ich war den Tränen nahe, weil ich kam nicht raus aus
der Nummer. Aber da hast du, glaube ich, schon früh akzeptiert auch, ne? Was heißt früh akzeptiert? War, glaube ich, von Anfang an so ein bisschen klar.
Ja gut, wenn jeden Satz 8-0 steht, ist auch schwer, dann reinzukommen, ne? Also, dass das Spiel dann nochmal kippt, das ist dann irgendwann ja auch, da kannst du jetzt bei 0-2, 0-8 jetzt auch nicht anfangen, irgendwie ja, da irgendwie durch die Halle zu laufen mit. Aber da weiß ich noch, dass du mit der Rückhand wirklich, ich glaube, du hast gefühlt von diesen 33 Punkten, die du gemacht hast, die du sehr schnell gemacht hast, waren bestimmt 20 direkte Winner mit der Rückhandseite. Oder aus der Rückhandseite mit der Rückhand, deswegen dieses Umlaufen, das kann eigentlich nur.
Das ist Murks, ja, das ist ja. Murks. Aber gut, wenn du mir halt immer weiter in die Rückhand spielst, dann bleibt mir ja nichts anderes übrig.
Das, ja, ich kann irgendwie diesen Winkel nicht gehabt für tiefe Vorhand. Oder du hast mir, ich weiß nicht, wie es war, aber ich finde es.
Das ist ja aber auch, der Pokal hat ja, da muss ich jetzt auch nochmal ans Phrasenschwein so ein bisschen einzahlen. Der Pokal hat ja auch immer seine eigenen Gesetze, ne? Also der Pokal ist, dieses Pokalwochenende ist für mich, wenn so eine, also wir haben davor 4 Wochen Trainingsphase, wirklich intensive Trainingsphase, wo wir wirklich jeden Tag trainieren. Wahrscheinlich wird es dieses Jahr noch ein bisschen länger, oder es wird einfach ein bisschen früher anfangen, diese Trainingsphase. Das, ich hoffe mal nicht, aber ich schätze, es werden 5 oder 6 Wochen werden, wo wir wirklich jeden verdammten Tag trainieren.
Und richtig ackern, ne?
Nach der Arbeit, da lässt sich der Schleifer-Ski auch überhaupt nicht lumpen. Da sagt er 4 Übungen, a 10 oder 12 Minuten. So.
Und dann kommt dieses Pokalwochenende.
Am ersten Tag. Ja. Dann kommt immer dieses Pokalwochenende, wo wir als Verein irgendwie noch erst einmal gewinnen konnten. Mhm. Wir waren ganz oft nominell die beste Mannschaft, aber irgendwie an diesem Pokalwochenende ist halt das Problem, dass das dann so der erste Wettkampf ist nach 4 Wochen. Mhm. Dazu können wir gleich vielleicht auch nochmal so ein paar Sachen sagen. Aber ich brauche dann nochmal diese, oder ich brauche, für mich ist es hilfreich, wenn ich an diesem Pokalwochenende auf den Sack kriege. Mhm. Das gibt dann, glaube ich, nochmal Rückmeldung für dann diese eine Trainingswoche, die dann noch ist vor dem ersten Ligaspiel. Mhm. Es ist schon immer so gewesen, dass eine Woche nach dem Pokal der Ligaauftakt ist. Und dann geht's eigentlich schon ein bisschen. Mhm. Dann fühlt man sich schon.
Aber würde ich auch.
Man muss halt erst einmal wettkampfmäßig.
Genau. Ja. Ja, und Trainingswettkämpfe, wie ist das, weil da, mir geht's ähnlich, ich finde diese Trainingswettkämpfe, also wir probieren da alles und wir haben jetzt damals oder haben viele Trainingslager auch in Frankreich gemacht und da ging's ganz gut, wenn man so ein wirkliches, sozusagen so ein richtiges Freundschaftsspiel gemacht hat, also das dann auch so einen Wettkampfcharakter hatte, weil man zum Beispiel gegen, in dem Fall haben wir oft gegen das befreundete Team aus Metz, wo ich über sozusagen französischen Trainer Nathanael Moulin eine gute Connection habe und wir dann oft dahin fahren und dann auch Freundschaftsspiele teilweise machen. Da ist dann auch ein bisschen Wettkampfstimmung, weil man irgendwie, genau, man will eben nicht verlieren. Das ist auch so, ne, die Franzosen sind an sich irgendwie auch immer super heiß, finde ich, im Training. Das ist cool, mit denen da zu trainieren. Aber wenn man das nicht hat, hast du recht, so dieses Pokalwochenende, vielleicht für die Zuhörer, die das nicht kennen, das ist quasi immer ein Wochenende vor Saisonstart eigentlich, normalerweise ist das so ein, ja, da treffen in 4 verschiedenen Gruppen jeweils 4 Zweitligisten aufeinander und küren so ein.
Wir haben immer den weitesten Anfahrtsweg, auch mit Borussia Dortmund. Das kann man auch die letzten 5 Jahre mal ganz klar festhalten. Also,
genau, und dann spielt man so im Vierermodus, ne, im Vierergruppenmodus irgendwie den Gewinner aus und in dem Dreiermannschaftsformat und hat, wenn es gut läuft, viele Einzel und wenn es schlecht läuft, hat man aber auch schon nach der ersten Partie um 10 Uhr morgens, weiß man, dass man diese Pokalrunde mal wieder nicht gewinnen wird. Ja, und muss dann irgendwie trotzdem, ja, spielt weiter und das sind manchmal so ein bisschen komische Veranstaltungen, da gebe ich dir recht.
Das sind super Vorbereitungswettkämpfe auf die Saison. Für uns immer, einmal in Jülich haben wir einmal gespielt, da haben wir sogar gewonnen mit Adam Schudi und Benze Majorosch. Da hat man.
Der Ungarn-Express.
Der Ungarn-Express, ja. Bosporos. Bosporos war falsch, was war das? Das waren die türkischen Sportsfreunde. Wie haben wir die denn noch genannt?
Ja, mit denen war die auf jeden Fall, das war die echt auch eine echt gute.
Die Salami-Connection. Die Salami-Connection war es.
Okay.
Ja, die haben immer ganz feine Salami-Sticks mitgebracht. Das war super. Ja, also jetzt habe ich ja zum Glück immer noch einen ungarischen Sportsfreund bei mir im Team, den Christian Nagy. Der bringt auch ab und zu mal so eine kleine ungarische Spezialität mit. Kann ich auch, wenn wir schon im Delikatessenbereich sind, kann ich da auch nur eine Empfehlung aussprechen.
Das ist heute der Tisch ins Podcast mit der großen kulinarischen Note, kann man sagen, fast schon, ne? Irre.
Snack and play.
Man merkt so ein bisschen, dass du wirklich genau diesen Schritt vor der Vorbereitung, also dass du da so drin bist, dass du noch mal, dass du noch so andere Themen bei dir ganz präsent sind.
Nochmal kurz genießen vorab.
Genau, aber Erich, nochmal zurückzukommen zu dieser Saisonvorbereitung. Ich finde es ja irgendwie schon, also du sagst, dass du da Schuft des Ackers und viel regelmäßige Ballwege spielst. Das ist ja, ja. Seit jeher, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, du hast ja auch mehrere Verbände durchlaufen und Philosophie ist immer so hochtrabend. Philosophen sind im Tischtennis jetzt gar nicht so viele anzufinden. Deswegen wird immer gesagt, so eine Art von Trainingsagenda oder Trainingsphilosophie, die ja sozusagen durch einzelne Personen, durch einzelne Trainer eigentlich geprägt werden oder überhaupt erst entstehen. Und da fand ich jetzt schon immer spannend, dass ich als Spieler und dann eben auch als jüngerer Trainer oder mit den ersten Schritten in dieses Trainergeschäft schon mitbekommen habe, dass es da grundsätzlich unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Ne? Nicht nur in der Saisonvorbereitung, aber so diese Frage, so ein Dirk Huber, der im Westdeutschen Tischtennisverband ja auch wirklich erfolgreich, sehr, sehr erfolgreich auch Profis sozusagen mit trainiert hat, mit entwickelt hat und eine sehr, sagen wir mal, unregelmäßige Herangehensweise hat. Also diese Wahrnehmung ganz früh, was du sagst, Schulz mit so Übungen, wo man dann am Anfang gar nicht weiß, was los ist. Diese 0 bis 3 mal in die eine Seite, dann parallel und wenn du dann diagonal wechselst, dann ist freies Spiel.
Regelmäßig.
Genau, ja, aber spannend ist.
Das ist auch als Zuspieler schwierig, ja, ist unglaublich
immer schwer. Dann
die.
Aber es ist total lernbar.
Die richtigen Wege zu finden.
Genau, ich fand das auch am Anfang, ich weiß noch genauso, die ersten Einheiten mit Dirk waren auch für mich so, ich meine, ich war da jetzt auch schon Ende 20 oder sogar 30 schon echt frustrierend, ne? Weil du kannst die Übung nicht spielen. Also du schaffst es einfach nicht, du schaffst die Übung von den Ballwegen her nicht, also vom Denkprozess. aber
frustrierend, glaube ich. Ich war ja einmal bei euch beim Training.
Stimmt.
Ich war einmal bei euch beim FC beim Training in der Wegelstraße.
Ja.
Da bin ich mit dem Björn mal angereist. Da war ich körperlich, glaube ich, in einer ganz vernünftigen Verfassung schon. Mhm. Das war irgendwie Mitte der Hinrunde und dachte mir, komm, das gucke ich mir mal an. Also ich fand das erstmal super, wie das da aufgebaut war, dass die zweite Mannschaft da auch so ein bisschen eingebaut wird und das war fantastisch. Nur war das Problem für mich halt einfach, das Training war körperlich für mich nach dem Aufwärmen eigentlich beendet. Mhm. Weil ja, ich gut. halt diese, weil es für mich halt komplett ungewohnt war. Es gab Sprünge, auf einmal war der Medizinball da, boah.
Ja, das stimmt, da habe ich dich
hing
gesehen.
Ich aber ganz gut in den Seilen, bevor ich überhaupt den Schläger in der Hand hatte, war ich da ziemlich außer Puste.
Du warst dann auch 6 Monate lang nicht mehr gesehen in Köln. Ich habe dich
danach nicht... ich habe dich dort beim Training auch nicht gesehen. Das muss man auch mal ganz klar festhalten. Und ich kann eigentlich versprechen, dass ich die nächsten 12 Monate da auch noch mal pausieren werde.
Du bist herzlich eingeladen, weiterzukommen, Erik. Ja. Aber ich nun dazu nochmal zurück, weil ich finde das irgendwie eine spannende Frage, die vielleicht auch schon lange und immer wieder diskutiert wurde, aber auch mal von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht zu hören, was die dazu sagen. Und da steht ja weiterhin unser kummerkasten@plattenplausch.de natürlich zur Verfügung, auch um sowas mal da mitzudiskutieren. Also diese Idee von wirklich sehr, sehr unregelmäßigen Training, also diese Sportart quasi in ihrem Wettkampfdasein auch so im Training zu schulen versus diese Variante, die ich zum Beispiel auch mit 16, 17 war ich 8 Wochen in Shanghai im Trainingslager kennengelernt habe. Also der chinesische Weg möchte ich nicht sagen, aber so dieser Weg, der sehr viel über Umfänge, über Ballwege, über Ballkontakte geht, wo sehr selten mal oder sehr spät wirklich auf Rückschlag und unregelmäßig trainiert wird, da so eine Mischung zu finden. Und ich fand das super spannend, so beide Wege mal kennenzulernen, unter verschiedenen Trainern mal trainiert zu haben. Und ich glaube auch, dass das so auf ein anderes Niveau sozusagen runterbrechbar ist, zu sagen, bin ich eher der Typ, der wirklich viele Bälle braucht und darüber auch irgendwie eine Qualität in seinem Training, in seinem Spiel bekommt, oder bin ich derjenige, der früh mit Aufschlag, Rückschlag oder mit unregelmäßigen Varianten trainiert. So, das finde ich cool, so dass es diese beiden Varianten gibt und ja auch wirklich Systeme, vielleicht jetzt nicht mehr ganz so doll in Zeit lang, aber wirklich verschiedene Systeme gibt, die das, ja.
Da glaube ich aber auch, dass es halt auch in dem Fall einfach verschiedene Möglichkeiten gibt. Ne? Ich glaube, Spieler, die das eine brauchen und Spieler, die das andere brauchen. Ich glaube, da gibt es keine, keine 1A-Lösung und alles andere ist schlecht, sondern ich glaube, das ist eine individuelle Geschichte. der eine braucht so, der andere braucht so. Und ich glaube, das ist auch, ich glaube, als Trainer ist das in der Trainingsgruppe schwierig. Also ich glaube, es ist einfach schwierig, die verschiedenen Formate in einer Trainingsgruppe auf jeden Spieler einzeln anzuwenden, zuzuschneiden. Du kannst nicht dem einen sagen, du machst es so, und dem anderen du machst es so. Es muss ja auch immer irgendwie eine Transparenz dabei geben.
Wobei ich glaube, also das habe ich jetzt mitbekommen, da kann ich gut einhaken, weil ich glaube auch, dass viele Trainer auch Vereinstrainer immer denken, dass man sozusagen, wenn man individuell betreut, individuell Übungen vergibt und individuell auf die Spielerinnen und Spieler eingeht, dass das so intransparent wirkt. Ich glaube, das geht schon. Also wir versuchen jetzt zum Beispiel hier im TTVN jetzt auch insbesondere bei den Bundeskaderspielern, also diejenigen Athletinnen und Athleten, die schon so Richtung Nationalmannschaft gehen, also in der Jugendnationalmannschaft stehen, schon sehr individuell auch nach Möglichkeit jede Trainingseinheit zu planen. Ne? Also die Spielertypen, du hast es gesagt, sind total unterschiedlich, haben unterschiedliche Vorlieben, unterschiedliche Schwerpunkte und können eigentlich ja nicht vier Übungen alle gleich spielen. Das kann ja nicht ganz stimmen. Ne? Ich gehe damit überein, dass man, so machen wir es jetzt hier auch oft, oder ich mache es zumindest oft so, dass wir eine Übung für alle sozusagen spielen, für einen Gruppenschwerpunkt vielleicht, und dann haben die Jungs in dem Fall auch ihre eigenen Übungen und wissen die und kennen die, ne? Und das wird ja bei dir genauso sein, tippe ich, dass das Weng Sheng dir jetzt auch nicht jede einzelne Übung vortanzt, sondern gut, wobei gar nicht schlecht, wenn der dir nochmal die Vorhand zeigen würde, wie die funktioniert.
Das wäre gut, ja.
Aber du hast wahrscheinlich auch deine eigenen Übungen, weißt ja auch mittlerweile, wie du dich da in Form bringst.
Ja, aber ich bin da wirklich immer, also klar habe ich da meinen Plan und habe auch meinen Weg, was ich tun muss, wie viele Einheiten ich haben muss, wie ich mich fühlen muss, um dann irgendwann mich auch gut vorbereitet zu fühlen. Da habe ich eigentlich ohne Aufschlag, also die Übungen, die wirklich rollen, da habe ich meine 2-3 Standardübungen, die spule ich ab, und also was heißt, die spule ich ab, da kämpfe ich mich durch, und es geht dann im Rückschlagbereich, da ist es, glaube ich, wirklich individuell, aber ich glaube, ganz entscheidend ist es, um sich dann für den Wettkampf gut vorbereitet zu fühlen, ist, dass man bewusst trainiert, dass man nicht einfach, das war, glaube ich, bei mir früher, war das mit Sicherheit so, dass ich habe einfach trainiert, um zu trainieren. Ich habe nicht trainiert, um mich gezielt zu verbessern, oder ich habe nicht selber nachgedacht, warum mache ich jetzt diese Übung? Klar, es wurde einem 40.000 Mal erklärt, warum spielen wir diese Übung, warum machen wir das? Das habe ich als Jugendlicher 40.000 Mal gehört.
Das ist schon aber mal gut. Ich glaube, dass es nicht allen Jugendlichen so geht, dann bist du ja schon, das ist schon gut, wenn das passiert.
Ja, das habe ich aber erst zu spät gerafft.
Okay.
Glaube ich. So richtig gerafft, oder dass ich mir selber Gedanken mache über mein Spiel oder wie ich denn spielen möchte oder was ich denn trainieren möchte, damit ich im Spiel mich gut fühle oder gut spiele, habe ich tatsächlich erst dieses Gefühl dafür entwickelt, habe ich erst, als ich nicht mehr ständig diesen Trainer hatte.
Das ist spannend.
Weil dann ist man ja so ein bisschen auf sich selbst gestellt, und dann habe ich mir erst so selber Gedanken gemacht, oh, jetzt habe ich ja gar keinen mehr, der wirklich bei jedem Vorhand-Topspin hinter mir steht und mir eher sagt, ein bisschen höher, ein bisschen weiter unten. Wenn man sich dann selber Gedanken darüber macht, was muss ich denn tun, damit es irgendwie läuft? Ich glaube, das ist auch nochmal ein entscheidender Punkt, dass man selbst als Spieler den Kopf einschaltet und nicht einfach immer nur jeden Tag reingesungen bekommt, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen, ohne zu wissen, warum.
Ja, genau. Und das ist irgendwie witzig, weil ich glaube, dass das auch genau von dir ein unglaublicher ein Qualitätspunkt ist. Und von vielen Spielerinnen und Spielern, wo ich das Gefühl habe, dass die nach ihrer Zeit in einem System, ob das nun Bundeskader, Landeskader oder Vereinstraining ist, ist eigentlich egal, wenn das sozusagen endet, und das ist ja oft das Alter, ist der Grund, dass die dann anfangen, also die heiß sind und die, also heiß sind im Kopf sozusagen und sich mit der Sportart
mehr wollen,
genau, die sich damit beschäftigen, dass die dann witzigerweise nochmal so richtig entscheidende Schritte machen, ne? Und Das ist bei dir so gewesen, das ist ehrlich gesagt bei mir genauso gewesen. Also meinen größten Sprung habe ich irgendwie zwischen 20 und 25 irgendwann gemacht, wo ich komplett alleine auf mich gestellt an der Sporthochschule studiert und trainiert habe. Und im Ballheimer-Training damals Glück gehabt mit Sascha Nimtz zum Beispiel gemacht, der jetzt mittlerweile auch sozusagen sehr viel mit Technik und Technikanalyse im Tischtennissport zum Glück auch beruflich zu tun hat, weil er da, finde ich, wirklich eine Koryphäe ist und sehr viel sieht und den hatte ich
der damals. Der Analytiker, ne?
Der Analytiker, genau. Und den hatte ich damals quasi als Kommilitonen mit dabei. Und aber das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, das ist dieses bewusste Trainieren, Mann, jetzt haben wir hier so einen Trainingspodcast schon fast gemacht, Erich.
Irre. Einfach diese Selbstverantwortung. Also wirklich, jetzt haben wir wirklich alles abgedeckt, ne? Verrückt.
Aber wie gesagt, ich finde es voll spannend. Also wenn wir jetzt da.
Fast schon zu seriös. Fast schon zu seriös für uns.
Boah. Ich weiß nicht. Also da hagelte es ja auch Kritik, dass wir da. Dass wir bis jetzt wenig an wirklich Input kamen. Ne? Da haben wir jetzt mal. Also da kann man durchaus auch mal so ein Thema richtig breit treten.
Richtig ausschlachten.
In die Tiefe gehen, ne?
Ja. Wirklich in die Tiefe, nicht nur in die Tiefe Vorhand, sondern auch in die Tiefe des Themas.
So, und bei wem mir das übrigens auch auffällt, ne, als eher aus der Distanz, weil ich ihn lange nicht mehr getroffen, geschweige denn gesprochen habe, ist witzigerweise bei diesem Turnier jetzt, das wir vielleicht auch nochmal kurz besprechen sollten, weil Tischtennis Deutschland, die Profiszene, spricht über das Düsseldorf Masters, das erste.
Ne? Habe ich verfolgt, muss ich sagen. Am Pfingstmontag Vormittag hat mich dieses Turnier begleitet durch meinen Vormittag. War einfach schön, endlich mal wieder irgendwie einen Wettkampf zu sehen. Ne?
Ja, fand ich auch.
Hat mich wirklich gefreut, endlich mal wieder ein Tischtennismatch irgendwie zu sehen. Man auch jetzt als nicht internationaler Spieler verfolgt man ja irgendwie die Szene.
Ja.
Und ständig finden irgendwelche Open statt in irgendeinem Land auf der Erde, wo Tischtennis gespielt wird. Und jetzt war es mal wieder soweit. Das war echt schön, muss ich sagen.
Hat auch Spaß gemacht zu gucken. Wenngleich die Atmosphäre, klar, auch da, wir haben jetzt wahrscheinlich irgendwie alle mal einmal so ein bisschen in diese komische Fußball-Bundesliga-Zeit reingeluschert. Ich bis heute Abend wieder ein bisschen positiver. Aber trotzdem war die Stimmung in den Stadien ja sehr, ja, schon gewöhnungsbedürftig. Und das war, fand ich jetzt auch.
Wie hat Werder gespielt?
Erich, wir sind ein Tisch in das Podcast. Ne?
Ja, nee, aber weil du hast das Thema Fußball-Bundesliga angeschnitten. Jetzt möchte ich da auch nochmal in die Tiefe gehen.
Ich bin so im Fokus auf diesen Podcast, auch in der Vorbereitung gewesen.
0-3, du weißt es ganz genau und ich sag's dir jetzt nochmal.
Ja, gut, vielen Dank. 0-3, das war ja auch das Ergebnis in der ersten Runde bei ganz vielen Partien, weil. Ich fand es erstmal spannend. Du merkst, wie ich das richtig abkanzel, ne? Aber
ich wollte gerade sagen, da bist du jetzt gar nicht drauf eingegangen. Schön, aber ich glaube, die Hörer wissen, dass Bremen 3-0 verloren hat zu Hause gegen Frankfurt.
Ja, wenn sie es nicht wissen, dann wissen sie es jetzt. Schönen Dank auch, Erich.
Sehr gern.
Das Format ist richtig cool, dieses Düsseldorf Masters. Ich fand, das ist eine super Idee und erstmal muss ich sagen, Chapeau, das jetzt auf die Beine zu stellen in der Zeit und auch echt cool, dass man dann mit Dima und Timo sozusagen da die Top-Leute mit an den Start geholt hat. Richtig gut. Und ich habe jetzt ein paar mehr Überraschungen mir erhofft, ehrlich gesagt. Also gerade in der ersten Runde waren ja viele aus diesem U23-Kader dabei, der jetzt, oder diesem Anschlusskader, also dieser jungen Wilden quasi altersmäßig hinter den Profis. Und da hat man schon noch gemerkt, dass da eine gewisse Lücke ist. Eine Lücke klafft.
Ne, große Lücke.
Genau, wobei, ich glaube, du kennst ihn ja auch persönlich, wenn jetzt ein Kirill Fadeev gegen Timo Boll in die Box geht, klar, dass man
jetzt ja, nicht da, ich glaube, das ist einfach, also es war sicher für Kirill ein super Erlebnis, mal gegen so einen Spieler gespielt zu haben, ganz klar, und es ist auch eine Erfahrung, die man auf jeden Fall mitnehmen muss, aber ich glaube jetzt nicht, dass es ihn spielerisch weitergebracht hat oder ihm irgendwie eine Rückmeldung für sein tägliches Training gibt. Mhm. Aber insgesamt, klar, ist es natürlich auch schwierig, so ein Format irgendwie für jeden zurechtzuschneiden, dass es für jeden passend ist. Die jungen Spieler hatten die Chance, auch mal wieder einen Wettkampf zu spielen, wenn es auch ja, so ein bisschen David gegen Goliath war, ne?
Ja.
Es gab aber auch, also für mich ein knappes Spiel war Fang Bo gegen Ovtcharov. Da wäre eventuell mit einem, ja, mit so einem, also da hat nicht viel gefehlt, dass es da auch mal richtig knapp wird. Mhm. Sonst denke ich schon, haben sich im Großen und Ganzen die Etablierten durchgesetzt. Wobei man da auch sagen muss, man spricht dann immer von den Großen und von den Jüngeren. Ein Benedikt Duda zum Beispiel, der jetzt mittlerweile ja wirklich ein absoluter Weltklasse-Spieler ist. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, als der 18, 19, na, vielleicht sogar noch 20 war, hätte man dem auch nicht zugetraut, dass der mal so eine Karriere hinlegt, ne? Mhm.
Ich glaube,
die Entwicklung kommt dann einfach, kommt dann hoffentlich einfach später.
Das ist sowieso so eine Tendenz, zumindest mein Gefühl, dass früher war das immer so, ich weiß noch, wenn du jetzt auch Dima und Timo dir anguckst, die waren ja schon wirklich mit 15, 16 in der Bundesliga und haben da schon irgendwie kurz davor bei der Herren-EM zumindest mitzumischen und
Die hatten auch tatsächlich eine Chance, ne, in der Bundesliga
Spiele
zu gewinnen. Also die waren nicht Kanonenfutter, sondern
nee, genau. Die haben richtig mitgehalten und waren sehr früh sehr sehr stark schon. Und jetzt finde ich der Trend zumindest jetzt in Deutschland, aber auch international, sogar bei den Chinesen geht dahin, dass dieses Höchstleistungsalter im Tischtennis gefühlt, ich weiß nicht genau, ob auch dann jetzt auch dieser Plastikball, also auch diese körperliche Fitness, die man sich ja auch aufbauen muss. Also mit 16, 17 ist man eben noch nicht so muskelbepackt, wie es jetzt Beneduda mittlerweile ist, oder auch ein Dang Chu, das sind ja wirklich unglaubliche Athleten auch.
Finde ich auch eine ganz. Kannst du dich noch dran erinnern? Wir haben noch gegen die beiden gespielt im Doppel in Berlin. Halbfinale Deutsche Meisterschaften.
Oh ja. Jetzt bringst du was durcheinander, weil du so oft im Halbfinale warst. Wir haben gespielt gegen Rick und Ruven. Ich habe aber ein Jahr vorher.
Ja, aber der ist ja. Beim Einspielen haben wir uns kaputt gelacht.
Oh Gott,
das Sonntags morgens.
Meine Güte, waren die Jungs frisch und munter, du Heidewitzka.
Wir mussten erstmal unsere Knochen sortieren und die Jungs, die sind da aber auch direkt in die großen Ballwechsel eingestiegen. Ja. Und dann haben wir uns, glaube ich, kurzzeitig doch gefragt, ob das die gleiche Sportart ist, die wir da betreiben, ne? Weil das sah irgendwie anders aus.
Ja, und genau. Ich finde es so cool, dass die echt so, was du sagst, so mit jetzt 25, Mitte 20, teilweise Ende 20, wenn ich so an Rick denke, Ricardo Walter, auch der ist nochmal deutscher Meister geworden und ja, die sind nicht mehr irgendwie 19 oder 18, sondern trainieren kontinuierlich weiter, werden besser, athletisch besser, technisch auch nochmal besser und trainieren einfach viel und gut und werden dann, ja, oft erst nach 25 wirklich richtig gefährlich, auch in der Weltrangliste.
Es dauert halt einfach ein bisschen, ne? Man dann die gewissen Stunden da abgeschuftet hat. Es dauert halt einfach und.
Also Erich, was heißt das für dich? Da ist noch alles drin.
Mein Höhepunkt kommt
ein bisschen weniger bald und Gin Mayo und dann geht's los.
Ich werde es probieren, wobei die ist wirklich lecker, ne? Also weiß ich nicht, ob ich mich da nochmal zügeln kann. Aber ich weiß damals, als ich auch noch in dieser Jugendgeschichte da so ein bisschen drin war, da hat der Helmut Hampel mal gesagt, das beste Tischtennisalter kommt nach 30. Mhm. Da bin ich mal gespannt, ne, ob er da recht behält.
Gut, wenn ich Timo so sehe, dann denke ich manchmal, das beste Tischtennisalter kommt nach 40. Also der. Der läuft da so grazil in diese Box ein, der lächelt da freundlich die Jungs an und ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass auch nur einer irgendwie,
phänomenal.
Dima mal ausgenommen, der hatte oder hat die Form oder hat das Niveau und hat es ja auch schon oft genug bewiesen, aber jetzt so von dieser Kategorie da drunter, ja, also phänomenal, wie der das macht Wahnsinn, in dem Alter und du siehst auch einfach, der ist auch echt körperlich fit, ne, immer hält sich fit und macht dann so viel über diesen Touch, den er hat und ja, schöne Grüße an den kleinen Fadev, an Kirill, frag ihn mal, wie es war, ich habe das glaube ich ein Doppel.
Das hat sicher Spaß gemacht, ich werde dir mal fragen, wie es war, ja, aber es gibt natürlich, das muss man auch sagen, es gibt da wirklich angenehmere Spiele einfach, als nach, weiß ich nicht, wie lange haben die da jetzt trainiert, 8 Wochen.
Ja, ja, das ist.
Dann bist du so weit und möchtest einen Wettkampf spielen und dann spielst du gegen Timo Boll, möchtest irgendwie fühlen, so, wie ist mein Topspin? Ist er gefährlich? Ist Spin drin? Fliegt er weit genug? Ist er, wie ist mein Aufschlag? Oder und
man kann eigentlich keinen Punkt machen.
Kann ich, und du weißt halt einfach, okay, ist es egal, wie gut mein Schlag ist, der andere ist halt immer mindestens 2-mal besser. Ich werde den aufbauen. Ich werde den aufbauen, den.
Ja, bau den mal auf. Ich kann so vielleicht minimal nachempfinden. Ich habe nämlich gerade nachgedacht. Ich habe auch einmal gegen Timo Doppel zumindest gespielt. Da hat er noch mit Christian Süß gespielt. Und die waren, glaube ich, auch in dem Jahr Vize-Weltmeister im Doppel geworden. Also waren jetzt insgesamt ganz gut in Form. Und ich glaube, ich habe mit Rufen Philo so zusammengespielt. Und es war Wahnsinn. Also ich habe das nicht begreifen können, auch im Spiel, wie viel Spin in diesem Ball ist. Also man kann sich das, also ich konnte mir das bis dahin nicht vorstellen. Ich konnte keinen Ball blocken. Kein. Zero. Hm. Und ich, also Rückhandblock ist das Einzige, was ich mit dieser bei mir roten Seite überhaupt mache. Aber auch
mit das der Tauben, Ding. Mit der Taubenseite.
Das Ding ging immer in Oberrang. Bei jeder Eröffnung. Also das war wirklich dramatisch. Und das war irgendwie ein Viertelfinale oder so. Das war jetzt nicht eine Quali-Runde. Und man weiß ja, man war ja schon irgendwie so ein bisschen drin da in diesem Doppelbusiness. Aber das war, das war auch ein Erlebnis, aber hat mittelmäßig viel Spaß gemacht, muss ich gestehen.
Ich musste einmal gegen den Timo in die Box. Das war, was heißt musste, ist natürlich
du falsch. Durftest.
Durfte einmal kurz anschnuppern. In Düsseldorf sogar, damals mit dem TTC Ruhrstadt Herne haben wir gespielt gegen Borussia Düsseldorf. Leider ausverkauftes Haus. Leider ausverkauftes Haus. Ich absolut zu dick für mein Trikot. Aber er hat wirklich Gnade vor Recht ergehen lassen und hat das so ein bisschen, hat mich ein bisschen mitspielen lassen. Ich konnte natürlich ab und zu mal mit der Rückhand einen anbieten, aber auf Strecke war ich dann auch froh, als ich wieder in der Kabine war. Und, das war dann auch wieder schön.
Ja, auf jeden Fall spannend, so da mal irgendwie das da so manchmal so teilnehmen zu dürfen. Ne? Man ist ja eher so ein Teilnehmer auch, wenn man da gegenübersteht. Ich finde das auf jeden Fall phänomenal, was manche Spieler, in dem Fall Timo Boll, irgendwie machen können mit ihrer Hand, mit ihrem Auge, mit diesem kleinen Ball. Was
sie immer noch leisten.
Ja,
ne? Also
das ist wirklich.
Der Kerl war schon gut, als ich angefangen habe mit Tischtennis. Und jetzt spiele ich auch schon ein paar Jährchen und der ist einfach noch nicht schlechter.
Ja, das stimmt. Ja, ist auf jeden Fall, muss man schauen, wie der Weg da noch weitergeht. Ich bin gespannt, wie lange er noch macht. Ich denke, dass er in Tokio natürlich nochmal aufläuft. Da mit einer bockstarken deutschen Mannschaft bei den Herren. Vielleicht noch ein Abschluss zu diesem Düsseldorf Masters. Ich würde sagen, irgendwie erste Veranstaltung total geglückt. Die Klickzahlen mal mich interessieren. Aber ich würde für die Zukunft, was du sagst, vielleicht wirklich das auszuweiten, ne? Also sowohl für die Damen als auch für die Herren und dann vielleicht wirklich zu gucken, vielleicht ist das was für die Jugend, ne? Für die Jugendliche als Event, weil auch da die Bundeskaderlehrgänge gehen wieder los und auch die Jugendlichen haben jetzt lange keine Wettkämpfe mehr gehabt und dass man da auch zumindest mal anfängt in der Spitze was anzubieten und dann auch, ich fand es super gut auch für die Basis, ne, zu sehen, Wettkampfsport ist möglich und Wettkampfsport wird auch weiterhin irgendwie stattfinden können, ne? Und von daher war das eine super gelungene Veranstaltung.
Ja. Bin da. Und ich glaube auch die Spieler haben sich schon dran gewöhnt mit dieser Ballgeschichte, dass nicht jeder jeden Ball berührt, dass der Ball da mit dem Schläger zurückgespielt wird, das sah eigentlich schon relativ rund aus, muss ich sagen.
Ja, fand ich auch. War ein gutes Niveau, kann man nicht anders sagen. Wird spannend sein, wie das weitergeht, wie sich die Teams vorbereiten und beziehungsweise die Spieler vorbereiten und in welcher Form sie dann wirklich dann im September, August oder wann auch immer die World Tour wieder losgeht oder losgehen kann, sich dann präsentieren. Ich bin gespannt. Erich.
Ja, wie ein Flitzebogen.
Wie ein absoluter Flitzebogen. Erich, was machst du? Machst du jetzt heute noch? Bist du schlafen, durch mit dem Thema?
Schlafen.
Du bist okay.
Ich bin soweit durch. Ja. Ich habe jetzt erstmal nichts weiter auf dem Herzen. Ich werde jetzt
morgen wirklich. Wann ist denn Trainingsstart? Kann ich dich jetzt mal darauf kurz festnageln zum Abschluss unserer zweiten Episode?
Ja, Ja, meine Frau hat mich jetzt tatsächlich überredet. Also ich habe es ja schon mal angedeutet mit dem Joggen gehen. Da werde ich jetzt einsteigen. Mhm. Ich konnte mich heute noch mal so ein bisschen rauswinden, dass ich gar kein Equipment habe. Das heißt, ich werde morgen mal in so einem Laufshop vorbeischauen, mir da mal so ein paar Rennsemmeln anlegen und dann werde ich das richtige Schuhwerk auswählen und dann denke ich, führt kein Weg mehr dran vorbei, dass ich auf jeden Fall in den körperlichen Trainingsbetrieb einsteige.
Schön, das ist doch.
Und das dann peu à
peu. Das ist doch gut. Das freut mich, weil also ich bin ja sozusagen jetzt hier mit dir fast verbrüdert über diesem Plattenpläuschen, aber du weißt auch, die neue Saison läuft an, das Westderby SFC Köln gegen BVB steht wieder auf dem Plan.
Das wird ein Ding.
Das ist, die Stimmung ist immer unterste Schublade bei diesen Matches. Ja, rote, gelbe Karten, es hagelt da alles, was gibt. Also,
aber bei euren Schiedsrichtern mehr als bei unseren, ne?
Ja, gut, das will ich jetzt hier mal nicht weiter kommentieren, aber das ist auf jeden Fall, da ist richtig Gift im Teich und bin ich natürlich sozusagen schon gespannt, was dann der BVB macht. Ich bin ja auch sowieso gespannt, wie ihr da mit der neuen Truppe dann performt und das wird wieder ein heißes Match.
Ja, aber in eurer Truppe gab es, glaube ich, mehr Veränderungen als in unserer, also von daher hält sich die Spannung da bei mir ebenso hoch wie bei dir. Ja,
mal gucken. Also wir werden gucken, wie die Mannschaftsaufstellung dann irgendwann, jetzt glaube ich in 2-3 Wochen ist es soweit, dann bekannt gegeben werden. Und dann,
ihr könnt würfeln, ne? Ihr habt 5 Gleichstarke.
Ja, so würde ich es auch nicht sagen, aber du hast Glück, du triffst nicht mehr auf mich. So viel kann man, glaube ich, verraten.
Also, so viel, in der Hinrunde nicht. So ich glaube schon, dass du dich unten, ich glaube, du gehst da unten, also wie durch
Butter
gehst du unten. Nee. Wie durch Butter gehst du da im unteren Parkkreuz. Also entweder, ich glaube schon noch, dass wir uns in der Saison, wenn nicht im Pokal, da können wir ja vielleicht einmal in den Fight gehen.
Stimmt. Ja, ich würde mich freuen, Erich. Wir werden die, sobald die Aufstellungen alle raus sind, natürlich auch ein bisschen um die zweite und dritte Bundesliga kümmern. Und freue mich schon auf den nächsten Plausch mit dir, Erich. War mir wieder eine große Freude. Das letzte Wort.
Es war mir eine Ehre.
Du machst wieder hier den Sack zu.
Ich mach den Sack zu. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die zweite Folge von unserem Plattenplausch. Ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht. Ihr habt ein kleines Lächeln auf den Lippen, wenn ihr uns zugehört habt. Wie immer sind wir für Kritik zu haben. Wir nehmen uns der Sache an. Kummerkasten@plattenplausch.de ist die E-Mail-Adresse dafür. Bleibt alle gesund, habt wieder Spaß am Tischtennis und bis bald.
Ciao, ciao.